Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Steht doch gerne mit mir wieder auf. Wir wollen gemeinsam Gottes Wort lesen. Ein Start in diese Predigt hier rein. Und wir lesen gemeinsam aus dem Lukas-Evangelium, dem 23. Kapitel, ab Vers 32. Hintergrund, Kontext hier dieser Bibelpassage ist, dass Jesus gerade abgeführt wurde, um gekreuzigt zu werden. Und dann heißt es, auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er doch jetzt auch sich selbst retten, wenn er wirklich Gottes Ausgewählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht, dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, der neben ihm hing, spottete, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du dem Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Bekannte Textpassage, die viele, viele von uns sicherlich schon mal gehört oder gelesen hat. Und wer hat sich schon mal gefragt, ob es fair ist, dass dieser Verbrecher hier im letzten Moment seines Lebens sich umentscheiden kann und schwupps im nächsten Moment im Himmel ist? In der Kirchentradition hat dieser Verbrecher hier, von dem wir hier lesen, sogar einen ganz besonderen Namen bekommen. Er ist der gute oder der rechte Verbrecher. Irgendwie ein ironischer Name, oder? Das ist sowas wie ein ehrlicher Dieb. Ein gerechter, ein rechter, ein guter Verbrecher. Aber mal im Ernst. Wer hat nicht schon mal dieses Gedankenspiel für sich irgendwie, und wenn es nur einfach so irgendwie für sich war, durchgemacht, dass wir unser Leben doch im Grunde genommen leben können, wie wir wollen. Wir können lügen und wir können betrügen und wir können durch die Betten hopsen, wie wir wollen. Wir können machen, was wir wollen. Wir leben unser Leben so, wie es uns passt, so, wie wir das mögen. Wir genießen alles in vollen Zügen und dann im letzten Moment des Lebens müssen wir Gott doch einfach nur um Entschuldigung bitten. Wir müssen diesen Moment doch nur erwischen und alles wäre gut. Würde das nicht reichen? So rein theoretisch. Irgendjemand, der schon mal so für sich durchgedacht hat. Im Grunde genommen sagt uns diese ganze Sache von Jesus, vergib mir doch genau das aus. Ich muss nur den letzten Moment erwischen und alles wäre gut. In den letzten zwei Wochen haben wir uns ja mit Fragen zur Vergebung beschäftigt. Wir haben uns gefragt, ob Vergebung grenzenlos ist. Wir haben uns gefragt, ob Vergebung noch zeitgemäß ist. Und heute wollen wir der Frage nachgehen, ob Vergebung gerecht ist. Oder doch vielleicht eigentlich auch ungerecht. Der große Schriftsteller C.S. Lewis, er schrieb mal, jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einem anderen vergeben muss. Und ich finde, da ist was dran. Wohl niemand hat spontan den Wunsch zu vergeben, wenn er verletzt wird. Das ist nicht das, was spontan, was so natürlich aus uns herauskommt. Nein, im Gegenteil. Es fühlt sich unfair an, den anderen von seinen Fehlern freizusprechen. Ja, wenn mir jemand schadet, dann kriegt er das zurück. Denn gerecht ist doch, wenn alle das Gleiche bekommen. Wie du mir, so ich dir. Du kriegst zwei Stücken Kuchen, ich krieg zwei Stücken Kuchen. Glaubt mir, dieses Konzept von gerecht haben meine Kinder sowas von verinnerlicht. Das ist wie angeboren. Sie kriegt was, ich krieg was. Sie hat das, ich will das. Aber im Ernst, ist Gerechtigkeit wirklich so leicht zu fassen? Ich will uns anhand eines kleinen Beispiels mal aufzeigen, wie unterschiedlich die Ideen von Gerechtigkeit sein können und ja, wie unterschiedlich vielleicht sogar unsere Ideen von Gerechtigkeit sind. Deswegen mal folgende Szene. Drei Mädels, wir nennen sie hier mal Anna, Luisa und Heidi, sitzen abends hungrig am Tisch, als Heidis Vater mit einer Pizza reinkommt. Zwei Pizzen waren ihm leider verbrannt, drei waren geplant, eine ist nun noch da und nun ist die Frage, wie gehen wir damit um? Luisa schlägt vor, die Pizza solle doch einfach in genau drei gleich große Stücke aufgeteilt werden, denn wenn jeder das Gleiche bekommt, dann ist das schließlich gerecht. Anna ist damit aber nicht einverstanden, weil sie die Einzige ist, die nicht zu Mittag gegessen hat und deswegen am meisten Hunger hat. Und deswegen fände sie das nur gerecht, wenn sie das größte Stück der Pizza bekommt. Heidi wiederum findet, dass sie die Pizza verdient hat, weil sie die Einzige ist, die ihrem Vater beim Schnibbeln des Gemüses geholfen hat. Und deswegen meint sie, dass sie am meisten verdient hat. Ob die drei das Ganze klären konnten, solange die Pizza noch heiß war, das ist leider nicht überliefert. Aber es zeigt uns, wie unterschiedlich unsere Ideen hier von Gerechtigkeit sein können. Luisa spricht von Gleichheit. Anna meint, dass unterschiedliche Bedürfnisse in die Gleichung mit einfließen müssten. Und Heidi findet, dass auch unterschiedliche Leistungen berücksichtigt werden müssen. Ja, was will ich uns damit sagen? Menschen können über das Gleiche sprechen, aber dennoch nicht das Gleiche meinen. Und was genau Gerechtigkeit ist, ich finde, allein an diesem kleinen Beispiel zeigt sich doch, das kann ich so oder so sehen. Es gibt verschiedene Interpretationen, verschiedene Auslegungen von dem, was das sein könnte. Deswegen wollen wir uns hier in dieser Predigt mal anschauen, wovon die Bibel spricht, wenn sie von Gerechtigkeit spricht. Wir wollen über die Frage der Schuld sprechen und dann im dritten Teil wollen wir am Ende diese Frage beantworten, ob Vergebung nun gerecht ist. Oder vielleicht drücken wir es auch ein bisschen anders aus, ob irgendjemand Vergebung überhaupt verdient hat. Wollen wir so tun? Ja? Sehr gut. Also, was meint die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit spricht? Zunächst einmal müssen wir dafür aber festhalten oder uns überlegen, was oder worin sich unsere Vorstellung oder überhaupt ja unser Bild von Gerechtigkeit begründet. Denn schaut mal. Wärst du, und jetzt brauche ich so ein bisschen euer kreatives Denken, wärst du eine Gottesanbeterin, ich habe uns hier mal ein schönes Bild von diesem urigen, ulkigen Tier mitgebracht, wärst du eine Gottesanbeterin, dann wäre das völlig in Ordnung. Es wäre gesellschaftlich unter Gottesanbeterin, gesellschaftlich akzeptiert, wenn du deinen Partner auffrisst. Es wäre normal. Wärst du ein Kuckuck, auch dort haben wir ein kleines Bild, süßer Vogel. Wärst du ein Kuckuck, wäre es normal, das Ei, das du gebrütet, was macht man mit dem Ei? Brütet man das? Man legt ein Ei so, das du gerade geworfen hast. Es wäre völlig normal, dass du dieses Ei in das Nest eines anderen Vogels setzt. Dieser andere Vogel dieses Ei, dein Ei ausbrütet und dein Küken die anderen Küken des anderen Vogels aus dem Nest schmeißt. Es wäre völlig normal. Und wärst du ein Panda, auch hier haben wir ein schönes Bild eines Pandas, wärst du ein Panda, der Zwillinge bekommt, wäre es total okay, würdest du eins der Babys zurücklassen, verstoßen, um dich um das Stärkere zu kümmern. Aber würden Menschen das tun, würden wir es als falsch, als unfair und als ungerecht bezeichnen. Und ich glaube auch aus gutem Grund. Denn wir sind nicht bloß irgendwie Säugetiere, wie auch andere, die sich einfach vielleicht ein bisschen weiterentwickelt haben. Nein, es gibt einen kategorischen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist und sich damit aus diesem Grund von allen anderen Kreaturen abhebt. Das heißt, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, der uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und aus dieser Tatsache, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, leitet sich ab, was wir im Allgemeinen als Menschenwürde bezeichnen. Und es bedeutet, dass jeder von uns eine in sich liegende Würde trägt. Dass jeder Mensch, jeder einzelne Mensch wertvoll und wichtig ist. Und das ist etwas, das kann uns kein Mensch nehmen. Diese Würde kann dir kein Mensch nehmen. Und aus diesem Gedanken, aus diesem Grundsatz ist auch in unserem deutschen Grundgesetz der erste Artikel entstanden, wo es dort heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Gedanke hier, den ich uns versuche hier gerade zu entfalten, ist absolut, ein absolut biblischer Gedanke. Alle Menschen sind vor Gott gleich und haben das Recht, mit Würde und mit Anstand behandelt zu werden. Wenn wir heute von Gerechtigkeit sprechen und einem gerechten Umgang miteinander, dann liegt das genau hier drinne. In diesem Verständnis, dass wir Ebenbilder Gottes sind, dass wir eine Würde in uns tragen und das Recht haben, würdig behandelt zu werden. Irgendwo muss das ja herkommen. Ansonsten könnten wir auch sagen, die Natur gibt uns halt vor, der Stärkere gewinnt. Wo ist dein Problem? Nein, wir haben alle in uns eine in uns liegende Würde, die uns kein Mensch nehmen kann und nehmen darf. Doch, und hier müssen wir jetzt gut aufpassen, im Gegensatz zum Deutschen, in dem vielleicht dem für uns geprägten Gerechtigkeitsbegriff, ist das hebräische Verständnis von Gerechtigkeit noch viel umfassender. In unserem Denken schwingt ja vor allem die Erfüllung einer formalen, vielleicht, ich will es mal so ausdrücken, juristischen Rechtsnorm mit. Wenn ein Straftäter verurteilt wird, dann sagen wir, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Wenn jemand etwas Falsches tut und dafür die Konsequenz tragen muss, dann ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Es hat was mit ganz klar mit Recht, mit richtig, mit falsch, schwarz-weiß zu tun. Die Bedeutung des hebräischen Wortes für Gerechtigkeit, Tzedakah, ist hier aber noch viel umfassender. Tzedakah meint nicht so sehr Recht im juristischen Sinne, sondern vielmehr Recht in Bezug auf das gemeinschaftliche Leben. Statt auf eine rechtliche Norm zielt es vielmehr auf eine ideale Form von Beziehungen ab. Und deswegen gehören auch Begriffe, die wir auch alle kennen, Begriffe wie Güte, wie Liebe, wie Barmherzigkeit, ebenso zu Tzedakah wie das eigentliche Recht. Gut auf den Punkt bringt es für mich der Religionswissenschaftler Pinchas Lapid und der Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker, die in einem Glaubensgespräch mal über die Seligpreisungen schrieben, eine lieblose Blinde, mit verbundenen Augen agierende Gerechtigkeit wäre auf Hebräisch ein Selbstwiderspruch. Warum? Weil Gerechtigkeit nicht beziehungs- und nicht lieblos sein kann. Ja, sie denkt weiter als das Recht. Vielleicht hilft uns folgendes Beispiel oder folgende Veranschaulichung, um uns das noch mal ein bisschen näher zu bringen. Und ich weiß, ich bin hier irgendwie in so ein bisschen philosophischen Gedanken vielleicht unterwegs und der eine oder andere sagt so, vielleicht hoffentlich kriegt er mich irgendwann noch. Vielleicht so. Die Fußball-WM steht vor der Tür und wir müssen eh alle noch ein bisschen in EM, danke, ins Fußballfieber kommen. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon im EM-Fieber? 3, 4, Johnny, du hilfst uns noch, da reinzukommen, okay? Wir müssen da eh noch so ein bisschen in Stimmung kommen und vielleicht nehme ich deswegen mal einen Sportvergleich. Für jede Sportart gibt es ja ein festgelegtes Regelwerk. Ohne dieses wird das alles keinen Spaß machen. Und das wäre ja alles irgendwie beliebig. Übertragen vielleicht in unserem Fall hier mal das Gesetz. Und neben diesem Regelwerk gibt es eine Art gemeinschaftliches Verhalten, das über das Einhalten dieser Regeln hinaus gilt. Wir nennen das Fair Play. Fair Play ist im Grunde genommen, und je länger wir darüber nachdenken, desto spannender ist dieses Konzept eigentlich, das Nicht-Anwenden einer Regel zugunsten einer benachteiligten Partei. Beispiel, ich spiele einen Ball ins Aus, wenn ein Mitspieler oder ein anderer Spieler am Boden liegt. Das ist nirgendwo so festgelegt, das tue ich einfach, weil es in dem Moment richtig ist. Und jetzt hat die gegnerische Mannschaft ja eigentlich den Ball, weil ich habe ihn ja ins Aus gespielt. und sie spielt mir, meinem Team, die den Ball jetzt ausgespielt hat, sie wirft mir den Ball wieder zu, obwohl sie das nicht müsste. Das steht so nicht im Regelwerk. Aber es nimmt über das Regelwerk hinaus Rücksicht auf die gegnerische Mannschaft. Ja, man könnte sagen, gerecht im hebräischen Verständnis ist, wer sich der idealen Form von Beziehung entsprechend verhält, sei es zwischen Menschen oder auch zwischen Gott und Mensch. Du bist dann gerecht, wenn zwischen dir und anderen alles recht ist. Du bist dann gerecht, wenn zwischen dir und Gott alles recht ist. Was uns ganz offensichtlich nicht gelingt, oder? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Denn wir sind alle schuldig vor Gott. Aber das ist so leicht gesagt, dass wir alle schuldig sind, oder? Ich meine, womit denn? Wir haben in den letzten Wochen über Vergebung gesprochen und über Schuld und das Ganze und Opfer, Täter. Sagen wir damit nicht irgendwie auch, dass wir alle auch Täter sind? Schaut mal, einerseits ist in unserer Kultur der Wunsch ausgeprägt, dass Menschen für ihre Verbrechen und Sünden büßen müssen. Denn wer Schuld auf sich geladen hat, muss dafür auch bestraft werden. So funktioniert unser ganzes Rechtssystem. Doch andererseits wird in unserer Kultur die Schuldfähigkeit des Menschen oftmals gar nicht mehr so sehr anerkannt. Sowas wie ein Sündenbewusstsein, ein Schuldbewusstsein, ein Bewusstsein auch für falsch, das ist uns ein bisschen auch verloren gegangen. So nach dem Motto, Schuld ist relativ, eigentlich sind wir doch alle Opfer und nicht so sehr Täter. So liegt es zum Beispiel der Psychologe Sigmund Freud nahe, der die Schuldfähigkeit des Menschen mal ganz grundsätzlich in Frage stellt. Und warum tut er das? Mit welcher Begründung? Er tut das, weil er das Konzept des freien Willens des Menschen grundsätzlich in Frage stellt. Aus drei Gründen. Er sagt, im Grunde genommen ist der Mensch doch viel stärker von seinem Unterbewusstsein angetrieben, als wir denken. Das, was er tut, kann er gar nicht steuern. Das Zweite ist, dass er sagt, dass der Mensch schließlich nichts für seine Gene kann, die ihm in die Wiege gelegt sind. Und das dritte Argument, das er bringt, ist, dass der Mensch immer geprägt, man könnte vielleicht sogar auch sagen, dass er verprägt ist von seinem sozialen Umfeld. Nach Freud müssten wir also im Grunde genommen anerkennen, dass der Mensch wesentlich unfreier ist in seinem Willen, als wir meinen, und dass er deshalb auch gar nicht für sein Handeln verantwortlich gemacht werden kann. Und ich würde sagen, ja, das ist bedingt wahr. Der Mensch kann für die Voraussetzungen, die ihm gegeben sind, die sein Leben ihm vielleicht zuspielt, dafür kann er nicht verantwortlich gemacht werden. Was dem Menschen widerfährt, dafür kann er oftmals nichts. Aber ich würde genauso sagen, dass seine Voraussetzungen ihn nicht entbinden von der Verantwortung. Ja, vielleicht kann der Mensch nichts dafür, was ihm widerfährt, aber er kann etwas dafür, was er daraus macht. Der Mensch ist nämlich in der Lage, die Konsequenzen seines Handelns abzuschätzen. Wenn wir einen Blick in die Schöpfungsgeschichte und die Schöpfungserzählung der Bibel werfen, dann sehen wir, dass Gott Adam fragt, hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen? Mit anderen Worten, Adam, kann es sein, dass du etwas getan hast hier gerade, von dem du im Vorfeld wusstest, dass das eigentlich nicht okay ist? Adam, kann es sein, dass du Schuld auf dich geladen hast? Und dann passiert was Bemerkenswertes. Adam schiebt die Schuld Eva in die Schuhe. Er sagt, ich war es nicht, sie war es. Sie hat mich dazu angeleitet. Und dann wendet sich Gott Eva zu. Und sagt, Eva, kann das sein? Und sie sagt, ich war es nicht, die Schlange war es. Sie hat mich dazu verleitet. Keiner will Verantwortung übernehmen. Ja, schon ganz am Anfang der Bibel wird diese Verzwicktheit von Schuld hier deutlich. Schuld heißt, ich bin Täter, aber sie bedeutet eben auch, ich bin Opfer der Taten andere. Es gibt Schuld, die ich zu verantworten habe, aber es gibt auch Schuld, die an mir verübt wird. Und beides beides bleibt bestehen. Ich bin beides. Der Täter der eigenen Sünde und ich bin das Opfer der Sünden anderer. Und die Bibel löst diese Spannung im Grunde genommen auch nicht auf. Die Bibel bleibt an diesem Punkt realistisch. Und sie sagt, der Mensch tut Unrecht und der Mensch erleidet Unrecht. Dies ist die Realität des Lebens, das von Sünde korrumpiert ist. Und Gott weiß das. Aber er entlässt uns nicht aus der Verantwortung. Gott geht auf Adam und auf Eva zu. Er stellt sie zur Rede und er macht sie für ihr Handeln verantwortlich. Ja, ihr Lieben, es gehört zu unserer Würde. Und wir waren ja gerade eben schon bei der Würde, die wir alle in uns tragen. Dass wir in der Freiheit, die uns gegeben, in der Freiheit, die uns geschenkt ist, für unser Handeln Verantwortung übernehmen können. Wenn wir andauernd uns darauf berufen, was unsere Eltern falsch gemacht haben an unserer Erziehung, und deswegen bin ich, wie ich bin, dass wir in der Schule gemobbt wurden, dass unsere Gene und unsere Triebe oder dass sie mich zum Ehebruch geführt oder geleitet haben, dass die schlimme Gesellschaft, dass das Fernsehen, das Internet und all die Dinge, die man da so sehen kann, dass all das mich dazu geleitet hat, dann katapultieren wir uns ständig in die Opferrolle. Dann verkennen wir unsere eigene Schuldfähigkeit. Dann ignorieren wir die Sünde und dann finden wir keinen gesunden Umgang mit dem, wo wir schuldig geworden sind und mit dem vielleicht auch, wo andere an uns schuldig geworden sind. Nein, die Bibel lehrt uns viel mehr. Wenn wir sagen, so heißt es im 1. Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir dem Menschen die Schuld und Verantwortungsfähigkeit absprechen, dann entmenschlichen, dann entpersonalisieren wir ihn im Grunde genommen. Ja, wenn wir dem Menschen die Schuld und die Verantwortungsfähigkeit absprechen, dann machen wir ihn zu einem bloßen Produkt seines Umfelds und zu einem Opfer des Systems. Aber gerade weil der Mensch fähig ist, freie Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen seiner Handlung und seines Tuns vorauszusehen, gerade deshalb kann er auch für seine Entscheidungen und für sein Handeln verantwortlich gemacht werden. Ja, der Mensch, wir sind schuldig. Und davon kann uns keiner, da kann uns unser Umfeld und alles nicht freisprechen. Wir können für unser Handeln und auch Nichthandeln verantwortlich gemacht werden. Und das führt mich jetzt zu meinem dritten Punkt. Ist Vergebung nun gerecht? Und meine erste Antwort darauf ist ein ganz klares Nein. Nein, Vergebung ist nicht gerecht, denn niemand kann sich Vergebung verdienen. Vergebung hat nichts mit eigener Leistung zu tun. Vergebung wird einem schlichtweg geschenkt. Ich kann Schuld nicht aus der Welt schaffen. Ich kann auch nicht fordern, dass mir jemand meine Schuld entlässt oder mich daraus entlässt. Ich kann Schuld auch nicht irgendwie aufwiegen. Denn ab wann oder bis wann sollte Vergebung gerechtfertigt sein und an welchem Punkt denn nicht mehr? Nichts löst uns aus dieser Spannung. Ja, die Bibel sagt, und ich finde einfach keine eigenen besseren Worte als der Apostel Paulus selbst hier, und deswegen wollen wir das hier lesen aus dem Römerbrief. Die Bibel selbst sagt uns Folgendes. So steht es in Gottes Gesetz, und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Christus Jesus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind wir Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinem Sohn am Kreuz für alle Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, dass er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott dann rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Amen. Amen. Ihr Lieben, der große Reformator Martin Luther hat in genau diesem Kontext hier, dieses Römerbriefs, seine große reformatorische Entdeckung gemacht. Er hat entdeckt, oder eigentlich muss man viel mehr sagen, es war ja immer da, er hat es wiederentdeckt, dass Gerechtigkeit keine Forderung an den Menschen ist, sondern ein Geschenk Gottes an den Glaubenden. Diese Gerechtigkeit hat Jesus für uns erwirkt. Es geht also nicht darum, dass ich als Mensch genug tue, sondern darum, dass ich glaube, dass Jesus an meiner Stelle genug getan hat. Nicht ich tue, Jesus hat längst getan. Ja, Martin Luther hat festgehalten, dass die Gerechtigkeit Gottes kein Standard ist, den ich erfüllen muss. Sie ist eine Gabe Gottes, die er mir überreicht. Die Gerechtigkeit, die Gott also von mir verlangt, und die ich nicht liefern kann, die schenkt Gott mir. Oder anders gesagt, im Evangelium bietet Gott uns an, was von uns gefordert wird, nämlich Gerechtigkeit. Und diese empfangen wir durch Glauben, sodass jeder von seiner Ungerechtigkeit und Schuld befreit wird. Wie genial, oder? Wie genial, das, was von uns gefordert ist, wir aber nicht leisten und liefern können, das wird uns von Gott geschenkt. Und ein Geschenk kann ich schwierig in die Kategorie der Gerechtigkeit fassen. Wann ist das gerecht? Und trotzdem gibt es eine zweite Antwort auf die Frage, ob Vergebung gerecht ist. Und die zweite Antwort, so klar und deutlich meine erste Antwort Nein war, ist meine zweite Antwort Ja. Ja, Vergebung ist gerecht. Denn der Preis für deine und für meine Schuld hat sich nicht einfach in Luft aufgelöst nach dem Motto Schwamm drüber, alles halb so wild. Nein, unsere Schuld wurde bezahlt. Nur eben nicht durch dich und mich. Aber sie wurde bezahlt. Gott selbst hat die Konsequenzen unserer Schuld getragen. Ihr Lieben, eingangs habe ich uns die Frage gestellt, wie gerecht es sein kann, dass dieser Verbrecher, der neben Jesus dort am Kreuz hängt, dass Jesus ihm vergibt. Im Grunde unterstreicht diese Szene, von der wir hier lesen, sie unterstreicht auf eindrückliche Art und Weise einfach, warum Jesus überhaupt neben ihm hängt hier. Nämlich aus Barmherzigkeit und Liebe zu genau diesem Mann, der, so wie er dort jetzt hängt, nichts mehr im Leben gut machen kann. Aber aus Liebe und Barmherzigkeit trägt Jesus seine Schuld ans Kreuz. Oder so wie Paulus es in dem Text, den wir gerade eben gelesen haben, ausdrückt. Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Dieser Mann ist nicht einfach so davor weggekommen und seine Schuld war nicht einfach irgendwie wie ausgewischt. Neben ihm hing jemand, der diese Schuld für ihn trug. Genau das hat Jesus für den Verbrecher hier getan. Und das Gleiche bietet er dir und mir an. Genau das Gleiche bietet er dir und mir an. Wir müssen ihn nur um Vergebung bitten. Wir müssen ihm unsere Schuld bekennen. Wir müssen für uns verstehen und einsehen, ich bin schuldfähig. Und ich bin verantwortlich für das, was ich in meinem Leben tue. Und ich kann das nicht auf andere schieben, auf meine Erziehung, auf mein Umfeld und all das, was mir Schlimmes passiert ist. Und ich bin, wie ich bin, weil alle so doof zu mir waren. Und du bist schuldfähig und du bist verantwortlich für dein Handeln. Und mit dieser Schuld dürfen wir zu Jesus gehen und sagen, es tut uns leid und wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen sie so sehr. Und das, was er uns anbietet, ist genau das, was er diesem Verbrecher hier anbietet. Jesus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Ihr Lieben, wir sind mit dieser Predigtserie in diesen Wochen, ich würde sagen, relativ tief gegangen. Wir haben uns auch gerade in den letzten Wochen einige Beispiele angeschaut und der ein oder andere erinnert das. Einige Beispiele angeschaut, die ja wirklich, wirklich tiefe Schuld aufgemacht haben. Da waren Amokläufer, da war Mord, da waren, was war da alles mit dabei? Doch wir wollen bei diesem Thema Vergebung, und ich finde das so wichtig, wir wollen auch nicht irgendwie nur so bei diesen großen Verbrechen, die jeder irgendwie vor Augen hat, da ist das dann noch irgendwie unmöglich und so schwierig. Wir wollen nicht nur dort hängen bleiben und vielleicht bei einem allgemeinen Konzept von Vergebung, sondern das Ganze muss in deinen, meinen Alltag runtergebrochen werden können. Und schon letzte Woche habe ich den Christian von Schewe und die Soziologin Sonja Fücker aus einer Studie der Freien Universität Berlin zitiert. Und ich will hier nochmal was zitieren, was sie schreiben, weil ich das so auf den Punkt gebracht fand. Sie schreiben, es sind ganz oft solche nicht justiziablen Vergehen, wie zum Beispiel die Lüge, ein gebrochenes Versprechen oder eine nicht gut ausgefüllte soziale Beziehung, etwa im Sinne von Eltern- und Kinderbeziehungen. All solche Sachen, wo man eben nicht die Polizei rufen kann und sagen kann, so, jetzt muss hier mal jemand bestraft werden. Sondern es sind Sachen, die sich im informellen Bereich bewegen, aber als sehr, sehr schwerwiegend empfunden werden. Enttäuschtes Vertrauen, belogen werden, betrogen werden, all solche Geschichten. Bei all solchen Geschichten beginnt die Vergebung doch für uns im Alltag, im Kleinen. Ja, Vergebung beginnt nicht erst bei Mord und Totschlag oder bei großen Dingen, die am besten auch noch irgendwie in der Zeitung stehen am Ende. Sie begegnet uns jeden Tag. Und ich muss die anderen gewähren. Und ich muss genauso darum bitten. Denn mal bin ich derjenige, dem vergeben werden muss. Und ein andermal bin ich derjenige, der Vergebung zulässt, ausspricht. Mal bin ich der Täter, mal bin ich das Opfer. Ist Vergebung nun also gerecht? Als Geschenk betrachtet, können wir sie nicht wirklich in diese Kategorie fassen. Aber gleichzeitig ist sie gerecht, weil irgendjemand für diese Schuld bezahlt hat. Ihr Lieben, ich möchte uns gerne in ein Gebet führen, wo wir gemeinsam das vielleicht vor Gott bekennen und ihm sagen, Herr, ich verstehe und ich glaube, dass ich schuldig bin und ich will dir meine Schuld bekennen. Ich will da nicht drauf beharren oder das auf andere schieben, sondern will dir sagen, Gott, ich brauche deine Vergebung, weil ich weiß, dass sie die Grundlage für all das ist, aus dem ich wieder vergeben kann, in dem mein Herz heil werden kann. Ich brauche deine Vergebung. Und wenn du hier vielleicht sitzt und für dich erkennst, dass so vieles in meinem Leben, was nicht richtig ist und wo ich vielleicht Gott sagen würde, ich bin schuldig, aber du hast gar keine Beziehung zu Gott und du kennst ihn auch gar nicht, dann ist das das Angebot Jesu an dich. Er will dir vergeben und noch viel mehr als das, er will eine Beziehung zu dir haben. Er möchte dein Gott sein, dein Herr sein und den Alltag mit dir gestalten. Du musst als Ebenbild Gottes, als ein Geschöpf von Gott, nicht alleine unterwegs sein, sondern, und hier komme ich nochmal wieder auf die Schöpfungsgeschichte zurück, wir sind geschaffen, um in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Und das ist das Angebot Jesu an dich. Wenn wir das verstehen, dass wir aus dieser Beziehung mit Gott rausgefallen sind, die nicht intakt ist, aber dort, wo wir unsere Sünden bekennen und Gott sie uns vergibt, wir dies so wieder haben können. Es ist, als würde uns eine neue Welt aufgehen, in die wir eintreten dürfen. Weil wir genau dorthin kommen, wofür wir geschaffen sind. In eine gesunde, in eine gute, eine schöne Beziehung mit unserem Schöpfer. Und wenn du das bist, dann möchte ich gleich genauso für dich beten und dir anbieten, dass du diese Entscheidung so treffen kannst und sagen kannst, Gott, das will ich. Du musst dafür nicht alles verstanden haben, was dann passiert. Ich kann dir nur sagen, dass Gott dir deine Schuld, deine Sünde vergeben wird. Und dass du in dem Moment, wo du ihm sagst, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, ich möchte, dass du mein Herr wirst, dass das so sein wird. Dass er einzieht in dein Leben. Du, die Bibel nennt es, ein Kind Gottes bist. Und ich kann dir so viel sagen, das wird dein Leben verändern. Im positivsten Sinne. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich möchte zwei Gebete mit uns sprechen. Das erste Gebet, dem möchte ich mit uns gemeinsam beten. Und ich möchte uns einladen, dass wir das gemeinsam nachsprechen. Dass wir Gott das einfach bekennen, sagen, Herr, wir sind schuldig und wir haben das erkannt. Und wir bitten dich, dass diese Vergebung, die du uns zusprichst, dass die uns in eine ganz neue Freiheit und auch in ein geheiltes Herz führt. Herr, wir bekennen und wir wissen, dass dort Dinge sind, wo wir andere Menschen verletzen. Das sind Dinge, wo wir verletzt sind. Und wir wissen, dass wir die Lösung bei dir finden und du uns vergeben hast, werden wir selbst wieder vergeben können. Und dann möchte ich mit uns beten für jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte hier und heute mein Leben Jesus anvertrauen und ihn erstmals um Vergebung meiner Schuld bitten. Aber erstmal für uns alle. Und wir sprechen, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast, damit er für unsere aller Schuld stirbt. Und Herr, wir bekennen, wir sind schuldig. Und wir wollen unsere Schuld nicht immer auf andere schieben, sondern Verantwortung übernehmen. Und so bitten wir dich, dass du uns unsere Schuld vergibst. Und dass du uns fähig machst, anderen zu vergeben. Herr, wir beten in den vielen kleinen Dingen des Alltags, in denen wir verletzen und verletzt werden. Herr, dass du uns hilfst zu vergeben und bitten dich, heil du unser Herz. Amen. 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 Und ich möchte beten für jeden, der hier ist und sagt, ich möchte gerne mein Leben Jesus anvertrauen. Und wir wollen ein Gebet sprechen, wo du ihm das einfach aussprichst. Und ich möchte uns als Gemeinde alle einladen, dass wir dieses Gebet mitsprechen. Und auch hier beten wir, Vater im Himmel, danke, dass Jesus mein Retter ist, den du gesandt hast. Und Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und ich tue das, indem ich dich um Vergebung bitte. Ich erkenne, dass ich schuldig bin vor dir und ich will das nicht mehr. Sei du Herr in meinem Leben. Sei du mein Gott. Ich will dir folgen und dir gehorsam sein. Von jetzt an und für immer. Amen. Amen. Unser Team nimmt uns nochmal mit rein in ein Lied. Und auch dieses Lied, ich will dich ermutigen, dass du diese Zeit nimmst, auch dieses Lied nutzt, einfach Dinge vor Gott auszusprechen, Entschuldigung zu bitten, selber dort, wo du vielleicht verletzt bist, Gott zu bitten, Herr, heile du mein Herz, hilf mir, deine Vergebung anzunehmen und zu sehen, wie das Ding in mir heilt, die vielleicht sogar andere mir angetan haben. Wenn du hier bist und sagst, ich wünschte, da wäre jemand, der mit mir betet, der mir hilft, das zu Gott zu bringen. An den Seiten hier stehen unsere Gebetsteams. Geh dort gerne auf die zu, auch während des Liedes jetzt schon oder danach. Und nimm jemand an deine Seite, der mit dir betet. Glaub mir, das kann so heilsam sein manchmal, mit jemandem gemeinsam zu Gott zu kommen. Komm, liebes Team, nehmt uns nochmal mit rein hier.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.